Ich persönlich wäre traurig, wenn wir diesen Bundespräsidenten verlieren. Was in Sachen Christian Wulff über Silvester wieder für Knaller gezündet wurden. Der Mann ist wunderbar. Jetzt stand in der, das werden Sie mitbekommen haben, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass er dem Chefredakteur der Bild-Zeitung auf den Anrufbeantworter geschimpft haben soll, bevor diese ganze Kreditaffäre losging Mitte Dezember. Es sollen auf Kai Diekmanns AB Sätze gefallen sein wie: Für mich und meine Frau ist der Rubikon überschritten. Also Wulff im Affekt. Das kann man sich kaum vorstellen. Deswegen haben wir die kompletten AB-Aufnahmen für Sie nachgestellt.
Hallo Kai, hier ist der Christian. Nee, nochmal. Herr Diekmann, hier spricht Christian Wulff. Dieser Artikel, den Sie planen, ich möchte Ihnen ja nicht drohen, aber das bedeutet Krieg, Sie miese... Wir wurden irgendwie getrennt. Lassen Sie es mich so formulieren. Für meine Frau und mich ist der Rubikon aber sowas von überschritten. Ja, Schatz, ich sag's ihm. Wulff nochmal. Alea jacta est, Herr Diekmann. Ich versuche hier gerade, auch du, mein Sohn Brutus, mit der Dolchstoßlegende in Verbindung zu bringen. Und dann zeige ich Ihnen, wo der Bartel den Most holt. Ja, meine Frau und ich, wir hätten gerne 2 Latte Macchiato, die 17 und die 27, aber bitte ohne Meerrettich. Sag mal, habe ich jetzt hier auf die Wahlwiederholung gedrückt oder was?
Kai, hier ist der Eckart von der FAZ am Sonntag. Na, sag mal, habt ihr irgendwie einen Aufmacher für uns? Ist gerade echt super dünn.
Ciao. Noch was. Ich ramme sie ungespitzt oder wie wir Lateiner sagen, summa cum laude, in den Boden, Herr Diekmann.
Komport 301, an Rulf. Hallo und herzlich willkommen zum 301. Kompott, den ich am heutigen empfindlich kalten, aber sonnigen Freitag, dem 6. Januar 2012, aufgenommen habe.
Na? It is 11:56.
Jawohl, ja. Und empfindlich kalt, aber ja. Das Intro habe ich aus der Politikumssendung vom 2. Januar geklaut. Und, ja, nur deswegen ein so langes Intro genommen, weil es da noch ein besseres Wulff-Outro gibt. Aber ja, was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist nicht nur Wulff, sondern wieder die übliche Dreiteilung, nämlich 2 Teile Politik und 1 Teil Tech, inklusive Meldungen aus Space, Mafia und Fanboy. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte, in der ich erstmal die Regierung verstaut habe, dann einen großen Block Wulff-Meldungen und Wirtschaft. 2 Grad sonnige, chillige Greetings. Die 2 Grad, die fühlen sich in beiden Apps jetzt wie minus 1 an und der Wind macht irgendwas zwischen 17 und 19 km/h aus dem Northwest. Auch in beiden Apps gleich. Knack, knack. So, dann wollen wir mal. Als erstes gibt's mal die Regierung. Da gab es nämlich eine Meldung, dass den Grünen aufgefallen ist, dass die Arbeitslosenstatistiken ja glatt gelogen sind, weil denen aufgefallen ist, dass es jetzt ja eine andere Regelung gibt als zu den Zeiten, als sie noch an der Regierung waren. Und zwar gibt es jetzt eine Regelung, dass, also was heißt Jens? Es gibt eine aktuelle Regelung, dass 58 und älter, Personen von 58 und älter, wenn sie ein Jahr lang von der Arbeitsagentur kein Arbeitsangebot bekommen hätten, nicht als Arbeitslose gelten würden. Und deswegen wäre die Statistik ja gelogen. Ich meine, der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass auch die Grünen, während sie in einer Regierung waren, an gelogenen Arbeitslosenstatistiken mitbeteiligt waren. Von daher, ja, ich fand's da nur putzig. Ja, natürlich sind die Statistiken gelogen. Das sollte eigentlich allgemein bekannt sein, dass die Arbeitslosenstatistiken schon immer gelogen sind. Das ist eigentlich, sagen wir mal so, die letzten nicht komplett gelogenen Arbeitslosenstatistiken sind schon mindestens 20 Jahre alt. Na, aber hey, also den Grünen, die haben da mal irgendwie vorsichtig angefragt, ja, wie viele sind denn das? Ja, so 100.000, aha. Ja, ist ja alles total gelogen. Ja, schön, dass es euch auch auffällt. Dann gab es eine Solargrenzung, weil nach dem Anstieg der Solarstromproduktion um 60% in diesem Jahr werden Forderungen nach einer Begrenzung der staatlichen Unterstützung lauter. Der wirtschaftspolitische Blubberer der Unionsfraktion Pfeiffer sagte dem Handelsblatt, die Entwicklung laufe völlig aus dem Ruder. Er erwarte von der Bundesregierung, dass sie ihre Zusage zur Begrenzung des Kostenanstiegs einhalte. Unionsfraktionsvize Fuchs meinte, den Anstieg der Solarstromproduktion werde Bürger und Unternehmen viel Geld kosten. Und was ist aus? Aber wenn wir nicht 700 Milliarden AKWs laufen lassen, dann haben wir Stromausfälle im ganzen Land. Was im Moment durch irgendwelche Geschichten von wegen, ja, es würde jetzt Strom aus Österreich importiert, forciert wurde. Die allerdings putzigerweise mir nur als Spiegelmeldung über den Weg gehuscht sind, ich keinen Bock drauf hatte, da das Internet zu befragen, was denn da nun genau hintersteht. Na, also, könnt ihr euch mal einigen, ob ihr jetzt regenerative Energien wie zum Beispiel Solarstrom haben wollt oder ob ihr den nicht wollt? Sehr geehrte christlich zensierenden Vollidioten. So, dann gab es auch die CSU-Pflicht. Die CSU will nämlich Selbstständige zur Altersvorsorge verpflichten. Geht nach Information der Süddeutschen Zeitung aus einer Beschlussvorlage für die Klausurtagung der Berliner CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth hervor. Bislang steht es Freiberuflern frei, sich für die Rente zu versichern. Der Vorstoß der CSU dürfte für weitere Spannungen in der Berliner Koalition sorgen. Große Widerstände gibt es bislang beim Koalitionspartner FDP. Die Liberalen wollen keine weiteren Vorschriften für Selbstständige. Weil wo kämen wir auch hin, wenn Leute nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben tatsächlich von dem überleben könnten, was sie haben, was sie sich bis dahin erarbeitet haben? Nein, sollen die doch lieber Kuchen essen. Ja. Ist alles noch von Freitag. Dann gab es Unschärfen. Das Bundesarbeitsministerium hat nämlich Unschärfen bei der Erfassung älterer Arbeitsloser eingeräumt. In Berlin wies ein Sprecher jedoch den Vorwurf zurück, die Statistik werde geschönt. Ach, so nennt man das. Unschärfen. Ja, Professor, ich habe meine Dissertation, meine von mir verfasste Dissertation, unschärfen, my ass. Zuvor hatte das Ministerium bestätigt, dass mehr als 100.000 ältere Menschen zwar bei der Bundesagentur für Arbeit registriert sind, aber nicht in der Erwerbslosenstatistik auftauchen. Hintergrund sei eine Sonderregelung, die 2008 von der damaligen Großen Koalition eingeführt worden sei. Demnach gelten über 58-Jährige nicht als arbeitslos, wenn sie seit mindestens 12 Monaten Hartz-IV-Leistungen beziehen, ohne ein Stellenangebot erhalten zu haben. Na, also ich meine, da kann ich ja in Zukunft auch einfach mal wild vor mich hin lügen und es dann hinterher als Unschärfen bezeichnen, wenn ich dann erwischt werde. Huch, Wahrheitsunschärfen. Dann gibt es auch noch den Seeplack. Wenn es nach Bayerns Regierungschef Horst Seehofer geht, soll Karl Theodor zu Gottenplack schon bald wieder in der Politik mitmischen. Wieso tut er doch schon? Möglicherweise sogar als Minister. Er werde sich im kommenden Jahr sehr darum bemühen, Gutenberg wieder auch für eine aktive Rolle in der CSU zu gewinnen, sagte Seehofer dem Radiosender Bayern 2. Nur für den Fall, dass es nicht offensichtlich ist, ist den Guttenplack, den qualifiziert genau überhaupt gar nichts. Der hat von nix eine Ahnung. Und von daher, ja. So, dann gibt es ein Korruptgesetz, weil auch Lammert dann mal irgendwie aufgefallen wurde, dass ein Gesetz zur Bekämpfung der Bestechung von Abgeordneten Deutschlands seit 2003 von einer UNO-Konvention gegen Korruption gefordert wird, die Deutschland übrigens unterschrieben hat. Das 108e war es, glaube ich. Irgendwie so. Also da gibt es jedenfalls eine Korruptionsrichtlinie, die nicht bindend ist und wo es auch kein Vertragsverletzungsverfahren gibt. Und deswegen kann man das Ding ja einfach mal jahrzehntelang liegen lassen. Und jetzt ist also Lammert aufgefallen, so huch, da könnte man uns ja glatt mal vorwerfen, dass wir korrupte Politiker hätten. Ja. Könnte man. Vielleicht. Unter Umständen. Na, aber hey, es gibt ja schon kein Problem, wenn ein Ministerpräsident 500.000 Euro sehr günstig von einem Unternehmer-Ehepaar geliehen bekommt und er sich dann natürlich nicht als Dank für diesen sehr günstigen Kredit den Herrn Unternehmer dann regelmäßig auf irgendwelche ministerpräsidialen Reisen mitnimmt. Nein, das ist natürlich kein Dank. Das ist, er will seinen Freund auf seiner Geschäftsreise nur bei sich haben, weil, da, ein dreiköpfiger Affe. Deutschland habe bereits 2003 eine UNO-Konvention gegen Korruption unterschrieben. Nun müsse sie auch in nationales Recht umgesetzt werden, sagte der CDU-Politiker der WAZ. Lammert appellierte an alle Fraktionen, sich um eine Lösung zu bemühen. Union und FDP hatten sich zuletzt in einer Bundestagsdebatte im April 2011 gegen härtere Korruptionsregeln ausgesprochen. Oder anders ausgedrückt, dass wir da was unterschrieben haben. Pape? Na? Also es bräuchte da wahrscheinlich wirklich sowas wie ein Vertragsverletzungsverfahren. So, dann immerhin am Samstag gab es dann die Spendenkrise, weil nämlich die Wirtschaft nach einem Zeitungsbericht Motorflugzeug. In Teil 1 hatten wir auch ein paar. Es ist tatsächlich ein Motorflugzeug. Die Wirtschaft hat nach einem Zeitungsbericht ihre finanzielle Unterstützung für die schwarz-gelbe Koalition im ablaufenden Jahr stark zurückgefahren. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau gingen bei der CDU nur halb so viele Großspenden ein wie 2010, bei der FDP nur zwei Drittel. Trotz der Einbußen habe die CDU mit 516.000 Euro die meisten Großspenden erhalten, ihre bayerische Schwesterpartei CSU mit 512.000 Euro fast genauso viel. Was ja dann schon die Frage aufwirft, wieso eine 6,5% Partei so viel wie eine 20% Partei bekommt. Na, vor allen Dingen eine 6,5% Partei, die tatsächlich ja nur regional überhaupt irgendwelche Relevanz hat und in der Bundesregierung ungewöhnlich viele Ministerposten besetzt für eine 6,5% Partei. Aber hey, die FDP habe noch 320.000 Euro erhalten, so das Blatt. Naja, von den Hoteliers braucht er jetzt auch keine Spenden mehr, um eine Hotelsteuersenkung zu kriegen. Und dann SLS-Position. FDP-Vizechefin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger verlangt von Parteichef Philipp Rücktritt L. Rösler beim traditionellen Dreikönigstreffen Anfang Januar eine klare Positionsbestimmung. Die Liberalen müssten Kampfhosen anziehen und aufhören, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sagte die Bundesjustizministerin der Welt am Sonntag. Rösler und der designierte Generalsekretär Patrick Döring hätten bei dem Treffen die Chance, die FDP für das neue Jahr inhaltlich klar zu positionieren. Die angeschlagene Regierungspartei liegt in den Umfragen deutlich unter der 5%-Hürde. Es ist eine gute Idee. Vor allen Dingen könnte die FDP, ich wiederhole mich ja einfach auch nochmal wieder, die FDP könnte sich einfach mal auf das Thema Bürgerrechte versteifern. Und hätte dann vielleicht, eventuell, möglicherweise sogar die einmalige Chance, in der Regierung tatsächlich einfach mal auf Konfrontationskurs mit der Union zu gehen und dem Volk zu zeigen, wofür es diese Partei eigentlich noch braucht. Wenn sie das natürlich nicht tun und stattdessen wieder nur Steuersenkung, Steuersenkung, Steuersenkung spielen wollen, dann brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn sie nach der nächsten Bundestagswahl nicht mehr im Bundestag vertreten sind. Und Herr Rösler, meine Forderung, dass Sie um 12 am Wahlsonntag sich vor die Presse kullern und verkünden, dass es Ihnen leid tut, dass Ihre Partei im Bundestag nicht mehr vertreten ist, steht übrigens immer noch. Und dann gab es mehr Bullshit, weil nämlich bei der Neujahrsansprache von Merkel sie dann rumgefaselt hat, Deutschland gehe es gut, auch wenn das nächste Jahr schwieriger werde. Oder anders ausgedrückt, nein, der Aufschwung ist nicht da. Wir müssen sparen, 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 sparen. Aber ich bin so großartig, ich habe sie aus der Krise geführt, wir müssen aber trotzdem weiter sparen. Und noch viel mehr sparen als vorher. Also Moment, entweder müssen wir sparen, weil die Krise noch lange nicht vorbei ist, oder es geht Deutschland großartig. Beides zusammen passt übrigens nicht, Frau Merkel. So, ist von Samstag. Am Sonntag habe ich mir hier dann die CSU-Unter eingeklebt, der bayerische Ministerpräsident. Und CSU-Vorsitzende Seehofer hat dann nämlich festgestellt, dass die Rente mit 67 ja nur dann Sinn macht, wenn die Älteren auf dem Arbeitsmarkt auch tatsächlich noch die Gelegenheit haben, Arbeitsplätze zu bekommen. Beziehungsweise es nicht einfach den Punkt gibt, ab dem dann Firmen ältere Menschen auch einfach loswerden wollen. Na, oder anders ausgedrückt, ja, auch der CSU, dem Seehofer, ist aufgefallen, dass das mit der Rente mit 67 nur so sehr begrenzt funktioniert. Es ist dann sogar der SPD aufgefallen worden, also zumindest Teilen der, Was dann dazu geführt hat, dass dann einer von den Stones sich dann vor die Presse gekullert hat und verkündet hat, nein, die Rente mit 999 ist wichtig. Ne? Und dann kam auch noch irgend so ein Wirtschaftsweiser angeschlurft und faselte was von, ich glaube, das war der Franz, und der faselte was von davon. Also eine Rente mit weniger als 300 ging ja gar nicht. Ach nee, 70 war dann die Forderung. Man müsse jetzt an die Rente mit 70 denken. Na, also die Rente mit 67 ist erst, was war es, 2025 tatsächlich real da. Na, alles bis dahin ist halt unterwegs bis. Na, aber jetzt schon irgendwie Forderungen nach, also das Renteneintrittsalter, das muss auch weiter nach hinten verschoben werden. Am besten die Leute kriegen nie eine Rente. Ja, ich meine, wenn die Leute nie eine Rente kriegen, wofür zahle ich dann eigentlich in eine Rentenversicherung ein? Ja, damit die jetzt Rente kriegen, was davon haben. Ja, das finde ich ja nett. Aber wenn ich da nichts von habe, dann sehe ich das auch nur sehr begrenzt ein. So, und dann sind Mietneujahr eine Reihe von Neuregelungen in Kraft getreten. Die Hartz-IV-Sätze wurden gigantisch erhöht für alleinlebende Erwachsene, zum Beispiel um ganze 10 Euro. Oh, gibt es nicht alles auf einmal aus. Auf 374 Euro monatlich, der Beitrag zur Rentenversicherung sinkt um 0,3 Prozentpunkte auf 19,6%. In der Zeitarbeitsbranche gilt ab heute ein gesetzlicher Mindestlohn. Mit dem Krafttreten des Familienpflegezeitgesetzes haben Beschäftigte die Möglichkeit, zur Pflege eines Angehörigen ihre Arbeitszeit für maximal 2 Jahre zu reduzieren. Hierfür ist ein Lohnausgleich vorgesehen, der verrechnet wird, wenn die Betroffenen wieder voll arbeiten. Kinderbetreuungskosten sind künftig leichter steuerlich absetzbar. Blablub. So, dann gab es Elterfel. In der CSU gibt es nämlich Zweifel am Elterngeld. Herr Premier. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Müller, sagte der Leipziger Volkszeitung, die Leistung habe junge Menschen trotz Milliardenausgaben kaum geholfen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Deshalb sollte das Elterngeld nach 2013 kritisch überprüft werden. Gleichzeitig verteidigte Müller das geplante Betreuungsgeld für Eltern. Ach, die Herr Premier verteidigt da, und das, was jetzt da ist, das findet er doof. Ja, überraschend. Sehr überraschend. So, am Montag gab es dann die FDP-Pente, weil nämlich die Freien Demokraten Zweifel von CSU-Chef Seehofer an der Rente mit 67 zurückgewiesen haben. Sie halte überhaupt nichts davon, eine Reform schon vor ihrem Start wieder in Frage zu stellen, sagte die stellvertretende Parteivorsitzende Homburger der Rheinischen Post. Es gehe darum, die Rente zukunftssicher zu machen, bla bla bla. Ja, das ist halt der Witz mit gleichzeitig den Rentenbeitragssatz senken, das Renteneintrittsalter aber erhöhen. Weil, ne, das Renteneintrittsalter müssen wir erhöhen, weil in der Rente ist ja so wenig Geld. Aber den Rentenbeitragssatz müssen wir senken, weil in der Rente ist ja so viel Geld. Na, nochmal, das leuchtet mir nicht ein. Es ist nicht offensichtlich. So, dann gab es Flügel, weil nämlich in der Debatte um die Rente mit 67 CSU-Chef Horst Seehofer Rückendeckung aus der CDU bekommt. Mit diesem Modell drohe Altersarmut für viele Arbeitnehmer, sagte der Bundesvize der CDU-Sozialausschüsse Christian Bäumler. Die Lebenssituation eines Arbeitnehmers, der mit 17 Jahren in die Lehre gehe, sei eine andere als die eines Arbeitnehmers, der mit 27 von der Uni komme. Seehofer hatte in einem Interview unter anderem bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer mit 50 angemahnt. Na, weil halt dieses generische, die Leute müssen alle gefälligst länger arbeiten, System schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Da gab es Arbeitsjubel, weil nämlich die Zahl der Arbeitslosen im Jahr 2011 auf ein Rekordtief gesunken ist. Zumindest wenn man den Lügenstatistiken Glauben schenkt, wofür es aber nicht mal den Hauch eines Grundes gibt. Im Schnitt waren 2,97 Millionen Männer und Frauen erwerbslos gemeldet. In der Statistik. Also alle, die nicht aus der Statistik rausgeputzt wurden, aus irgendwelchen ominösen Gründen wie, naja, sie haben da ja mal irgendwie eine dumme Bewerbungsschreiben, die 750. Veranstaltung, die sie besuchen, damit sind sie nicht arbeitslos, zack. Ja, sie sind über 58 und haben mehr als ein Jahr von uns keine Angebote bekommen, ja, sie sind auch nicht arbeitslos, zack. Oder anders ausgedrückt, es gab dann Jubel zu den Arbeitslosenstatistiken. Ja. Dann gab es die Seniote. Die FDP hat Forderungen nach einer Beschäftigungsquote für ältere Arbeitnehmer zurückgewiesen. Der Rentenexperte der Fraktion Kolb verwies darauf, dass der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten über 60 Jahre bereits jetzt bei mehr als 26% liege. Oh, wow, mehr als ein Viertel. Wow. Oder anders ausgedrückt, natürlich ist die Renteneintrittsaltererhöhung eine Rentensenkung. Ja. So, dann gab es Wulff. begrünigt. Die niedersächsischen Grünen wollen vorläufig keinen Untersuchungsausschuss zu den umstrittenen Krediten von Bundespräsident Wulff beantragen. Man fordert vorerst keinen Untersuchungsausschuss oder anders ausgedrückt, die haben die Chance, die sie als Opposition haben, nicht mal ansatzweise genutzt. Na, der Herr Ministerpräsident damals hat Geld entgegengenommen, hat auf eine explizite Frage ziemlich dran vorbei laviert. Nein, also mit den da oben genannten Personen habe ich keine Geschäftsbeziehung. Von deren Ehepartnern steht da ja nichts. Deswegen kann ich jetzt einfach mal behaupten, ich habe mit denen keine Geschäftsbeziehung. Ja, und es ist ja nur langer Familienfreund. Warum ich dann einen langen Familienfreund auf irgendwelche geschäftlichen Reisen mitnehme? Ist noch vom 30. Dann gab es von der Bank eine Mitteilung. Die BW Bank in Stuttgart hat nämlich Details über den Kredit an Bundespräsident Wulff veröffentlicht. Demnach meldete sich Wulff im Herbst 2009 dort, und zwar auf Empfehlung des Unternehmers Gerkens. Woher kommt mir dieser Name bekannt vor? Warum ist dir die Frage, ob er Geschäftsbeziehungen zum Unternehmer Gerkens enthält und ein Nein als Antwort fallen lässt, dann plötzlich schon wieder mit einem ganz komischen Beigeschmack versehen? Und zwar auf Empfehlung des Unternehmers Gerkens. Dem Telefonat sei ein Gespräch von Gerkens mit einem Kundenberater der BW Bank vorausgegangen. Wulff hat im niedersächsischen Landtag angegeben, er unterhält keinerlei geschäftliche Beziehungen. Da wäre nochmal die Frage ganz spannend, wann denn Wulff behauptet hat, er unterhielte gar keine geschäftlichen Beziehungen und wann es den Anruf gab. Na, also die BW Bank hat er durch Gerkens vermittelt bekommen. Die ganze Sache bekommt gerade einen komischen Beigeschmack, ich weiß auch nicht. Und dann gab es noch eine kurzfristige Umfinanzierung, kürzlich. Ne, Wulff hatte am 22. Dezember behauptet, ja, er hätte jetzt ja schon das besonders günstige Geldmarktfinanzierungsdings, was eigentlich nur Geschäftsleute bekommen, in einen normalen Kredit umgewandelt. Stimmt aber nicht, weil die Bank sagt nämlich, er hat am 21. Dezember erst den Vertrag unterschrieben und am 27. Dezember ist er in der Bank eingegangen. Oder anders ausgedrückt, am 22. Dezember... Nee, am 15. irgendwie so. Also jedenfalls im Dezember hat Wulff dann auch nochmal wieder gelogen. Nein, hoch. Dann gab es Lammertik, weil Lammert jetzt das Verhalten der Medien in der Kreditaffäre um Bundespräsident Wulff kritisiert hat. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Lammert, nicht nur Wulff müsse sich fragen, ob er mit der Angelegenheit angemessen umgegangen sei. Auch die Medien hätten Anlass zu selbstkritischer Betrachtung ihrer offensichtlich nicht nur an Aufklärung interessierten Berichterstattung. Naja, ich meine, dass Springer da den Kompromatkoffer ausgeholt hat. Das ist schon die Frage, warum. Da hat Lammert nicht ganz Unrecht. Aber nachdem jetzt rausgekommen ist, dass der Kompromatkoffer völlig zu Recht Dinge enthält, die einem Bundespräsidenten genauso wenig wie einem Ministerpräsidenten, einem ehemaligen, zustehen, die man einfach nicht tut, wenn man sich als moralische Instanz outen will. Vor allen Dingen tut man dann nicht das, was der Herr Wulff nämlich bisher tut. Immer nur das zugeben, von dem er ohnehin weiß, dass es alle wissen. Der Letzte, der das gemacht hat, nannte sich Guttenplack und ist dafür nicht besonders gut gelitten gewesen. Ja, also Lammert hat nicht Unrecht. Die Kritik von den Medien ist so ein bisschen komisch. Aber hey. Na, plus, dann gab es noch den großen Brüller, den habe ich hier jetzt einfach mal bei Fefe gefunden. Noch mehr Dreck blubbert aus dem Wulff-Sumpf hoch. Das dritte Darlehen für sein Haus hat Wulff erst am 21. Dezember, als die ganze Geschichte schon öffentlich war, unterschrieben. Und er wusste auch noch vorher, dass eine Veröffentlichung bevorstand, aber hielt das offenbar nicht für dringend genug, um da den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Stattdessen rief er bei Diekmann, dem Blöd-Chefredakteur, an, erreichte aber niemanden und faselte dem dann auf den Anrufbeantworter. Inzwischen spricht Wulff von Krieg führen seitens der Bild. Und auch das halbgare Wulff-Dementi bespricht die FAZ ausführlich. Ein reuiger Christian Wulff? Mitnichten. Der Satz hat schließlich zwei Teile und der erste besteht aus Wulffs Behauptung, dass sein Handeln juristisch rechtens gewesen sei. Na, und da gab es also den großen Brüller, dass Wulff bei Diekmann auf die Mailbox gepöbelt hat. Wie das an die Öffentlichkeit gelangt ist, wäre dann nochmal eine interessante Frage. Da gab es noch den dpa-Auftritt. Bundespräsident Christian Wulff kommt wegen der Finanzierung seines Eigenheims auch im neuen Jahr nicht aus den Schlagzeilen. Über die genauen Abläufe der Kreditvergabe tauchten am Wochenende erneut Unklarheiten auf. Nach Angaben der kreditgebenden BW Bank wandelte Wulff seinen Kredit erst kurz vor Weihnachten vertraglich in ein langfristiges Darlehen, um was übrigens erst am 16. Januar gilt, ne? Also der Vertrag gilt noch gar nicht. Wenn man sich vor die Presse stellt und sagt, das sei aber alles schon in Kraft, dann ist das nicht so ganz hundertprozentig korrekt. Beziehungsweise das Wort, was Wulff da verwendet haben soll, war festgeschrieben. Zu dem Zeitpunkt, wo er es allerdings verwendet hat, hat er den Vertrag noch nicht unterschrieben gehabt. Nein, sowas. Na? Plus, mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand, der als Privatkunde bei der BW Bank aufgetaucht ist, ähnliche Konditionen bekommen hätte. Na, man würde ja erwarten, wenn das normal wäre. So, genau. Dann gab es den Diekruf. Nach den fortdauernden Diskussionen um seinen Hauskauf Kreditgeräte Bundespräsident Christian Wulff nun auch erwägen möglicher Einflussnahme auf recherchierende Journalisten unter Druck. Demnach soll Wulff versucht haben, persönlich bei der Blöd-Zeitung die erste Veröffentlichung von Recherchen zur Finanzierung seines Privathauses zu verhindern, berichten die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und die Süddeutsche Zeitung. Was dann eben nochmal die Frage aufwarf, woher die wissen wollen, was auf der Mailbox des Herrn Diekmann steht. Zu hören war. Na, also weil man wird ja irgendwie ganz naiv erwarten, dass entweder der Herr Diekmann den Inhalt geleakt haben muss, dass der Herr Wulff das getan hat, darf als unwahrscheinlich gelten. Oder die haben News of the World Style da irgendwie Abhör-Equipment, kommen da an die Mailbox ran. Das wiederum hat bisher niemand behauptet. Von daher gehe ich mal davon aus, der Herr Diekmann selbst hat lanciert, dass bekannt wurde, was auf seiner Mailbox für Gepöbel von Wulff drauf war. Na, also, demnach drohte Wulff Bild-Chefredakteur Kai Diekmann den endgültigen Bruch mit dem Springer Verlag an, wenn diese Geschichte tatsächlich erscheine. Und ab dem Zeitpunkt, ne, wenn dann auch irgendwie von Rubikon und Krieg führen die Rede ist, an dem Zeitpunkt darf man sich dann bewusst darüber sein, dass ab diesem Moment Diekmann überhaupt keinen Grund mehr hat, irgendwelche Kompromatgeschichten zurückzuhalten. Na, weil wenn Wulff den Krieg haben will, den Krieg mit der Blöd, das ist nicht unbedingt die intelligenteste aller Ideen, sich direkt offiziell mit der Blöd anzulegen. Aber hey, dann hat Wulff melden lassen, dass er sich nicht persönlich äußern wollte, aber das Bundespräsidialamt teilte mit, der Bundespräsidiödel gebe grundsätzlich keine Auskunft über Vier-Augen-Gespräche und Telefonate. Weiter hieß es, die Presse- und Rundfunkfreiheit sei für Wulff ein hohes Gut. Aber es kann doch nicht sein, dass Berichte über seine Finanzierung seines in mühevoller Kleinarbeit von ihm finanzierten Eigenheims. Na, also vor allen Dingen hat Blöd dann auch schon die Fragen veröffentlicht, die sie ihm haben zukommen lassen, auf die sie Antworten haben wollten. Die alle wohl irgendwie nicht so der große Peng waren. Aber hey. Also Wulff ließ am Montag melden, die Pressefreiheit sei wichtig. Na, dass jetzt ausgerechnet die Blöd als Verteidiger der Pressefreiheit sich hinstellt, das hat schon einen ganz eigenartigen Geschmack. Plus, dann kam auch noch raus, dass Wulff nicht nur bei Diekmann angerufen hätte, sondern darüber hinaus auch mit dem Springer-Vorstandschef. Der Süddeutschen Zeitung liegt dazu eine schriftliche Bestätigung des Springer Verlags vor. Der Vorstandsvorsitzende Döpfner habe in dem Telefonat auf die Unabhängigkeit der Redaktion hingewiesen. So, dann hat Blöd auch bestätigt, dass es eine längere Nachricht bei Diekmann auf dem mobilen Anrufbeantworter gab. Und dann gab es auch noch irgendwie von der Kikoro ausgebuddelt, dass auch Friedel Springer einen Anruf bekommen hätte. Oder anders ausgedrückt, das ist keine einmalige Affekthandlung gewesen, sondern Wulff hat da wohl tatsächlich aus dem Ausland intensiv sich Mühe gegeben, den Beitrag zu verhindern. Beziehungsweise, wie er dann behauptet hat, den einen Tag zu verschieben. Ich meine, wenn es nur um einen Tag Verschiebung geht, warum macht er dann so ein Gepöbel? Warum faselt er was von Krieg? Was wird das, wenn es fertig ist? So, am Dienstag gab es dann von dem Gläsiker mal wieder was zu hören. Die angeblichen Gratisurlaube des früheren Sprechers von Bundespräsident Christian Wulff bei einem Unternehmer werden nämlich einem Zeitungsbericht zufolge möglicherweise zum Fall für die Justiz. Oder anders ausgedrückt, dem Gläsiker, seinem ehemaligen Pressesprecher, wird vorgeworfen, dass er Urlaub gemacht hat, ohne dafür was bezahlt haben zu müssen. Herr Wulff, war das nicht genau das, was Ihnen auch schon mal vorgeworfen wurde? Na, bei Maschmeyer in der Villa als Bundespräsident geurlaubt zu haben, ohne dafür Geld bezahlt zu haben. Herr Wulff, wenn bei Ihrem Pressesprecher das absolut unerträglich ist, Sie sich von dem trennen müssen deswegen, wann trennen Sie sich von sich selbst? Entleiben Sie sich doch einfach. Es ist ganz einfach. Na, Ich finde das so putzig. Dann gab es Zastrik. Die neuen Vorwürfe gegen Bundespräsident Wulff haben auch in der FDP-Bundesspitze zu kritischen Reaktionen geführt. Parteivize Zastrow sagte im NDR-Rundfunk, der Versuch Wulffs, die Berichterstattung über seinen Hauskredit in der Blöd-Zeitung zu verhindern, lasse nicht auf die Größe schließen, die er von einem Bundespräsidenten erwarte. Ach nee. CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeld rechnete mit einer Stellungnahme innerhalb der nächsten Tage. Am Dienstag gab es eine Prüfung der Staatsanwaltschaft, die nämlich gegen eine Anzeige gegen Bundespräsident Christian Wulff geprüft haben. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der Nötigung im Zusammenhang mit dem Gefasel auf dem Anrufbeantworter. Mal ganz davon abgesehen, dass juristisch die Frage, ob der Inhalt dieses auf ein in Anführungszeichen Band gefaselten Gesprächs oder Monologs, ob der veröffentlichungsfähig ist, waren jetzt diverse Juristen der Meinung, naja, also Wulff selber hat der Aufzeichnung dadurch zugestimmt, dass er angefangen hat zu reden, als ihm klar war, dass die Aufzeichnung da passiert. Also es ist zumindest schon mal kein unerlaubter Mitschnitt. Ob man den jetzt einfach so veröffentlichen kann, sagen wir mal so, juristisch ist die Situation für Wulff dünn. Vor allen Dingen, wenn er da tatsächlich Drohungen ausgestoßen haben sollte. Was wir ja alle nicht wissen. Wir haben da alle nur die Informationen, die Diekmann lanciert hat. Dann gab es Regitik, weil nämlich auch aus Union und FDP nochmal wieder Kritik aufkam. Der designierte FDP-Generalsekretär Döring erklärte der deutschen Presseagentur, es liege an Wulff, die entstandenen Irritationen aus dem Weg zu räumen. Bliblablub. Ist alles noch Dienstag. Am Mittwoch gab es dann auch von Seehofer eine Meldung, der dann nämlich Wulff das Vertrauen der CSU ausgesprochen hat. Was das werden soll, wenn es fertig ist, weiß ich auch noch nicht. Aber hey, dann gab es den Staatsfunk, weil nämlich am Mittwoch plötzlich rauskam, ja, ARD und ZDF haben eine Audienz bei ihrer Heiligkeit bekommen. Ne? Also ich meine, wer Leute mit einem Majestätsbeleidigungsnachfolgeparagrafen verfolgen lässt, wird sich ja wohl ihre Heiligkeit nennen müssen. Und jedenfalls so frei nach dem Motto, da haben dann irgendwie ARD und ZDF ein exklusives Exklusivinterview bekommen, was dann erst am Abend auch ausgestrahlt werden sollte in komplett. Dummerweise ist da schon eine Audiodatei durch die Sperrfrist entkommen und bei Netzpolitik aufgeschlagen. Das Transkript war so ungefähr zu der Zeit fertig, als die Fernsehausstrahlung kam. Oder anders ausgedrückt, man musste sich das ganze Geschwafel nicht anhören und auch nicht ansehen. Plus, was Wulff da halt getan hat, war die ganze Zeit die Mitleidsnummer ziehen. Sein von ihm entstandener Hauskredit ist in mühevoller Kleinarbeit auf 80 Datenträgern. Und er hätte sich doch unter Druck gesetzt gefühlt und er musste sich doch verteidigen und seine Familie und bla und blub. Dass man erstens, auch so von wegen, ja, und er will nicht in einem Land leben, in dem man keine Kredite von Freunden mehr entgegennehmen kann. Herr Wulff, ich lebe nicht in einem Land, in dem ich einfach mal so von irgendwem 500.000 Euro kriege. Das tun eigentlich nur sehr wenige Leute. Und wenn man dann nicht die Cojones, die Eier hat, auf Nachfrage zuzugeben, ja, ich habe da einen Kredit, der ist zwar nicht von Herrn Gerkens, aber der ist von seiner Frau. Und der ist besonders günstig. Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn danach dann der Shitstorm über einem hereinbricht. Und wenn man dann auch noch so dämlich ist, auf einen Anrufbeantworter von einem Blöd-Chefredakteur Gestammel in Drohungsform drauf zu faseln, dann braucht man sich auch beim besten Willen nicht wundern, wenn dann Blöd einen danach dann einfach mal so voll als Kampagne anpisst. Die viel spannendere Frage ist, wie kommt es, dass die ganze Geschichte überhaupt losging? Also irgendwas muss ja bei Blöd schon passiert sein, bevor die Untersuchungen losgingen. Die müssen ja irgendwas geahnt haben. Oder gewusst. Na, plus, dass irgendwie der Inhalt des Anrufbeantworters ja mehr oder weniger offiziell geleakt ist, wirft ja dann auch die Frage auf, wie kann das? Aber hey. Also Wulff hat da jedenfalls einen auf Mitleidsnummer gemacht und der arme Familienvater und auf 80 Datenträgern. Die 80 Datenträger war ja jemand anders. Dann gab es Jubidu. Die CDU hat erleichtert auf den Auftritt des Bundespräsidenten in ARD und ZDF reagiert. Er sei sicher, dass Christian Wulff damit erfolgreich Vertrauen in der Bevölkerung zurückgewinnen werde, erklärte CDU-Generalsekretär Dödel Hermann Gröher. Es sei richtig, dass sich Wulff den kritischen Fragen gestellt, Was für kritische Fragen? Soweit ich informiert bin, gab es eigentlich nur Fragen. Es gab keine kritischen Nachfragen. Insbesondere an Stellen, wo einigermaßen klar ist, dass Wulff ziemlich gedruckt gelogen hat. Wie zum Beispiel die Frage, was denn nun mit der Aussage der BW Bank auf sich hat, dass er gerade erst kürzlich den Vertrag unterschrieben zurückgesendet hat. Und sich danach dann an die Presse gewandt hat und behauptet hat, ja, das ist ja alles aber schon seit Jahren erledigt. No. Und dann gab es auch aus der Blöd nochmal eine Lautmeldung, dass nämlich, also erstens, sie waren der Meinung, nein, also die Darstellung von Wulff, er hätte das doch nur einen Tag verschoben haben wollen, stimme so nicht. Dann haben sie offiziell ihm ein Fax zukommen lassen, wo sie um offizielle Erlaubnis gebeten haben, ob sie denn den Wortlaut veröffentlichen dürften von dem Gestammel. Woraufhin dann Wulff zurückgeantwortet hat, nein, auf gar keinen Fall. Na, wenn Wulff sich hinstellt und einen von größtmögliche Transparenz faselt, dann seine Anwälte aber nur ein sechsseitiges PDF mit irgendwelchem Geschwubbel veröffentlichen und er sich dann auch weigert, dieses Gebrülle, was er da auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hat, veröffentlicht zu sehen, dann ist das keine größtmögliche Transparenz, keine brutalstmögliche Aufklärung und kein gar nichts. Na, oder anders ausgedrückt, Punkt für blöd. Genau, der hat er nämlich abgelehnt. So, kommen wir in der Wirtschaftsecke an. Oha. Spanien, die neue spanische Regierung erwartet nämlich für das zu Ende gehende Jahr ein höheres Haushaltsdefizit und will jetzt sparen, koste es, was es wolle. Ja, weil, wo kämen wir auch hin? Dann hat der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, bla bla, Franz, den Abbau zahlreicher Steuervergünstigungen gefordert. Hotelsubventionen fallen mir so spontan ein. Ach nein, die sind ja alternativlos gewesen. Am Sonntag gab es die Spar-EZB. Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die Bundesregierung aufgefordert, stärker als bisher geplant zu sparen. Deutschland, als Stabilitätsanker der Währungsunion eine ganz besondere. Das ist eigentlich nicht die Spar-EZB. Das hat ja mit der EZB nichts zu tun. Nennen wir es Sparbank. Dann passt das besser. Erfreulich sei, dass die Bundesregierung im alten Jahr das Defizit deutlich abgebaut habe. Sie dürfe aber nicht in ihren Bemühungen nachlassen. Im Laufe des Jahres werde es mit der Konjunktur wieder bergauf gehen, da die realwirtschaftliche Lage in Deutschland relativ günstig sei. Binnenkonjunktur haben wir keine, weil es keine Lohnerhöhungen gibt und Lohnerhöhungen darf es ja keine geben, weil die Krise ist ja noch nicht beendet. Beziehungsweise, nein, die nächste Krise kommt ja schon. Na, also, ja, wir müssen weiter sparen. Ja, wenn wir in der Krise jetzt sparen, ist das eine selten dämliche Idee. Dann gab es Schäuble hielt die Belastungen für die deutschen Steuerzahler durch die Euro-Schuldenkrise bisher für gering. Derzeit vorerst, und ich betone vorerst, die Deutschen hätten bisher wenig bezahlt. Sie hätten Griechenland Kredite gewährt, für die sie Zinsen bekommen. Sternchen, das gilt alles auch nur so lange, bis dann Griechenland offiziell mal pleite ist. Was tendenziell nicht mehr so lange dauern wird. Na, plus die Lohnsenkungen, die Reallohnsenkungen, die hat ja niemand bezahlt. Die haben wir alle kostenlos bekommen, ne? Dann gab es aus der Krankenkasse Barmer Gag vom Chef Straub die Wortmeldung, dass er sich für eine Schließung von Krankenhäusern ausgesprochen hätte. Es gebe heute zu viele Kliniken und vor allem zu viele Betten, sagte er der Zeitung Die Welt. Der Vorstandsvorsitzende der größten deutschen Krankenkasse sprach sich außerdem für Änderungen am traditionellen Nebeneinander von Kliniken und Arztpraxen aus. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung solle viel häufiger ambulant erfolgen. Auch sollten sich die Aufenthalte im Krankenhaus verkürzen. Dann gab es von Schäuble auch nochmal die Sparaufforderung, die Euro-Staaten müssten noch mehr sparen, strikter Sparkurs, Rettungsschirme, können den betroffenen Mitgliedstaaten nur etwas Zeit verschaffen, bla 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 bla, scheiß drauf, dass wir die nächste Krise gerade entwickeln, dadurch, dass wir uns in die Krise reinsparen, die sollen gefälligst noch mehr sparen, die Krise ist noch nicht groß genug. Da hat jemand schlicht und ergreifend seine Wirtschaftsforschungsbücher nicht gelesen. So, dann gab es von dem Barmer Gag Straub dann auch Geruder, der hat der Darstellung widersprochen, wonach er die Schließung von Krankenhäusern befürworte. Es gehe vielmehr darum, mehr ambulante Versorgungsangebote an Kliniken einzurichten. Auf diese Weise seien immer mehr Behandlungen schneller und schonender möglich. Die Tageszeitung Die Welt hatte berichtet, der Vorstandsvorsitzende der Barmer Gag halte die Schließung von Krankenhäusern für notwendig und ihn damit zitiert, dass es zu viele Betten gebe. Dem ist auch aufgefallen, dass der Shitstorm in seine Richtung gerade unterwegs war. Dann gibt es eine VZ-Krank, weil nämlich auch die Verbraucherzentrale da plötzlich der Meinung ist, sie könnte sich irgendwie in die Debatte über mögliche Schließungen von Krankenhäusern einschalten. Die Patientin würde zum Teil zu schnell eingewiesen. Insofern gäbe es zu viele Betten und möglicherweise auch zu viele Kliniken, sagte der Gesundheitsexperte der Hamburger Verbraucherzentrale Christoph Kranich der dpa. Damit reagierte Kranich auf die Forderungen des Chefs der Barmer Gag, Christoph Straub, Kliniken zu schließen und Krankenhausbetten abzubauen. Bei Krankenhausvertretern war Straub mit seinem Appell auf Ablehnung gestoßen. Die Krankenhäuser haben ja sowieso alle schon das Problem, dass sie einem intensiven Sparregime unterliegen. Und dass sie gefälligst nur noch die Leute aufnehmen, bei denen es sich lohnt. Also, warum da jetzt eine Verbraucherzentrale da auch in die Kerbe reinhaut, würde mich nochmal bei Gelegenheit interessieren. Da möchte übrigens General Motors, dass Mitarbeiter von Opel auf einen Teil ihrer dieses Jahr anstehenden Lohnerhöhung verzichten würden, hat die Frankfurter Allgemeine berichtet angesichts eines drohenden Milliardenverlusts bei Opel. Freiwillig natürlich. Die IG Metall hat sich dann auch schon zu Wort gemeldet und hat ganz intensiv gekopfschüttelt. Was ja auch berechtigt ist, ne? Weil also entweder haben die Tarifverhandler da Mist gebaut oder blub. Na, aber verzichtet doch mal freiwillig auf eine Lohnerhöhung. Nun ja. Dann gab es eine Delle. Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des DIW Berlin nach einer Konjunkturdelle im Frühjahr im Jahresverlauf wieder auf Wachstumskurs gehen. Aha, Delle nennt man Krise jetzt also. Okay. Ist von Mittwoch. Dann gibt's Papadromos. Der griechische Ministerpräsident Papademos hat im Rahmen seiner Reformbemühungen die Gewerkschaften des Landes aufgefordert, weitere Lohnkürzungen zu akzeptieren. Ohne weitere Anpassungen an die Realität sei die Auszahlung der nächsten Kreditrate von EU und internationalen Währungsfonds nämlich nicht gesichert. Und dann sei man nämlich pleite. Also wenn ihr nicht auf alles Geld verzichtet und für kostenlos arbeitet, dann seid ihr schuld. Also was er damit beabsichtigt, ist mir zu offensichtlich. Genau, und die SPD hat sich dann nämlich auch für eine Rentenverschiebung geäußert. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD, Duin, hat nämlich der Blödzeitung gesagt, dass die Zeit für die Rente mit 67 noch nicht reif sei. Mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters müsse man warten, bis Ältere eine echte Chance auf dem Arbeitsmarkt hätten. Das Bundesarbeitsministerium hatte zuvor bestätigt, dass mehr als 100.000 Erwerbslose über 58 Jahre nicht als arbeitslos erfasst wurden. Blablub. Ja, die Statistiken sind gelogen. Das wiederum durfte die SPD als eine von zwei Parteien, die an der Regierung damals beteiligt war, auch mitbekommen haben. So. Und dann kommen wir ganz schnell in der Musikecke an, wo es von Barenfeld vom 3.7. 15.15 Uhr Rapalje mit Count Down in 4 Minuten 16 auf die Ohren gibt. Gefolgt von Oliver Kalkofe, die wahre Presseerklärung von Christian Wulff in 4 Minuten 37. Das ist irgendwie aus seinem Bühnenprogramm und mir hier aus YouTube entgegengefallen, nachdem es gestern aus verschiedensten Ecken rausfiel. Oder vorgestern, oder wie auch immer, auf jeden Fall kürzlich. So, und ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier vernehmen, erhören zu können. Ich find's immer noch empfindlich kalt, aber die Sonne ist immerhin da. So, und genau, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Kalkofe. Und für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, eine Mail an compiblog@googlemail.com zu schreiben, im compiblog.de kompot 301 Teil 2 einen Kommentar zu hinterlassen, bei Twitter @kompot anzuschreiben oder mich bei Google Plus zu erwähnen. Oder sonst irgendwas anderes, was euch einfällt, was mich erreicht. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Smile like a rose in the jar. I had a scope of a lily white. als Frau ist ein Mann, und man ist ja. Hat auf Bett und Ganz überhaupt Tanz, ich geb Torel an ihn. Reibe von Mama Sohn, und ich war von Heinrich Hey. Von Benzi Meir, und sind der Rieke, und Frau ist ein Dalle Tal. Und alle Meer, aber sie lagen lang, und reden, und man, und ich kann sie dann. I'm a hack or ride, and a smile from a number down rose. A pipe I smoke, a horror's a yoke, the pounds of those color now. A smiling bright, and a young fire's a light, and a star of the county now.
One man to me, that's a daddy came, from Galway to Dublin town. Another man, I will see like a brown colleen, and a man in the county now.
It's a smile of lozenges. Iron it's full from a lily white floor to look at the maddest gem. And the pattern dials with a heart and a tense as a victory and a dream. Lady Bird cuts it from my soul and a spark from a hungry bag.
From Benchy Bay, it's the day it came. From Dolby to Dolby Town. Not a maid, I'll see like a long colleen and a man in the county now.
And he never was hit, just for over Kerwigan. The garden squares around the dark, and the sharp old road came again. For the heart of it, everyone chat on the evening sun ago. She went and he stood out on the side of the county yard.
Old Benchy Bay is a dirty cave, and the road is double in town. Not a maid on the sea like a broncoli, not a man in the county down.
Not a pain have I seen like a brown colleen that I met in a county
down. Sehr verehrte Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen, Kinder und Haustiere und meine lieben Freunde aus der Wirtschaft. Ich möchte mich heute persönlich an Sie wenden müssen, weil mein bisheriges, ehrlich empfundenes Schweigen anscheinend nicht alle Fragen ausreichend beantworten konnte. Ich respektiere die Pressefreiheit. Sie ist ein hohes und theoretisch wichtiges Gut. Jedoch kann sie in übertriebenem Maße auch vieles kaputt machen. Auch darüber sollte man sich Gedanken machen. Viel lieber würde ich heute mit Ihnen über wichtigere Dinge reden, über die Bedeutung des christlichen Weihnachtsfestes, welche coole, moderne Musik ich mir gerne aus dem Internet runterlade oder auch über die zahlreichen, viel größeren Verfehlungen vieler meiner Kollegen. Heute aber geht es um mich und einige kleinere Kreditchen, die ich allerdings nur in Anspruch genommen habe, bevor es ein anderer tat. Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich und offen sagen, dass hierbei juristisch gesehen niemand zu Schaden kam, dass ich nicht um Geld handelte, das ich bekam, sondern lediglich um große Summen, die ich nicht bezahlen musste. Also eher virtuell. Ich habe fast alle diese Transaktionen der Kanzlerin offengelegt, sowie auch sämtliche Sparbücher, Rabattmarkenhefte und die 250 letzten Weihnachtsgeschenke von meiner Mutter. Selbstverständlich gebügelt und frisch gewaschen. Es tut mir leid, dass all diese kleinen Mauscheleien jetzt ans Licht gekommen sind. Dafür entschuldige ich mich. Das kann, aber das darf einem Bundespräsidenten nicht passieren. Wenn selbst in einer Position wie dieser so etwas alles noch rauskommt, dann nutzt einem das ganze schöne Amt ja nichts. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ein Rücktritt von diesem Amt für mich zu diesem Zeitpunkt nicht in Frage kommt, da wir uns gerade erst im Schloss neu eingerichtet haben. Ja, das war nicht billig. Ja. Und meine bezaubernde Ehefrau, übrigens auch nicht gerade billig, wies mich zu Recht darauf hin, dass wir die Möbel in unserem älteren, kleineren Haus gar nicht aufstellen könnten. Ein neuer Umzug, ja, in ein neues, größeres Anwesen würde also für neue, wesentlich höhere Kredite sorgen und somit die Situation für den Steuerzahler keineswegs verbessern. Ich habe mich deshalb entschlossen, sämtliche Unterlagen und Beweise für zwielichtige Geschichten auf dem Rasen des Schlosses Bellevue offen auszubreiten, bis Gras darüber gewachsen ist. Und dann in knapp 2 Monaten ohne Brille und mit neuer Frisur wieder an die Öffentlichkeit zu treten. Und dort mein neues Buch zu präsentieren, das ich all unseren Bürgern und Bürgerinnen gerne widmen möchte, mit dem Titel Vorerst verscheißert. Bis dahin würde ich Sie gerne persönlich auf Kosten meines Freundes Maschmeyer auf einen Glühwein oder Kleinkredit einladen. Schauen Sie dazu einfach mal auf unserer gemeinsamen Website vorbei, maschiundmauschel.com. Gibt es auch sehr schöne Urlaubsfotos und lustige Videos von uns und Veronika Ferres als schnorchelnder Kreditein. Ich wünsche Ihnen besinnliche Festtage. Denken Sie mal an was anderes als nur an mich. Genießen Sie die ruhige Zeit und lassen Sie sich reich beschenken. Ich tue es auch. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.